Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns im Hörsaal geht es heute um jüdischen Fundamentalismus.
Obszöne Schmierereien an Wänden. Arabs to the gas chambers. Eine Bewegung, die als besonders aggressiv gibt, weil sie immer und wieder gelegentlich Palästinenser, auch nicht radikale Palästinenser, angreift, manchmal sogar umbringt, die sogenannte Hügeljugend, die Noah HaGivaot. Die sind in diesen Siedlungen geboren, sind dort indoktriniert und vertreten das ganz und gar. Wenn dort etwas wächst, dann ist es der Hass.
Jüdischer Fundamentalismus, das ist ein schwieriger Begriff. Wenn wir von Fundamentalismus sprechen, dann meinen wir damit in der Regel religiöse Ideologien, die sich auf eine Grundlage, ein Fundament berufen. Zum Beispiel auf eine heilige Schrift, die als unanfechtbar und unhintergehbar gilt. Und genau diese Definition passt so gar nicht zur jüdischen Religion. Denn im Judentum geht es wesentlich darum, die Bibel zu interpretieren, zu hinterfragen und Textstellen unterschiedlich auszulegen. Man könnte daher meinen, der Begriff jüdischer Fundamentalismus sei ein Widerspruch in sich. Aber leider ist dem nicht so. Warum? Das zeigt der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik heute bei uns im Hörsaal. Jüdischer Fundamentalismus, sagt Brumlik, ist ein Produkt der Moderne und er kommt in ganz unterschiedlichen Formen daher. Da gibt es den gewalttätigen Terror radikaler Siedler in den besetzten Gebieten und auf der anderen Seite gibt es den ultraorthodoxen, antizionistischen Fundamentalismus im Exil lebender Juden, die sich in ihrer Ablehnung des Staates Israel stellenweise sogar mit anti-israelischen Islamisten zusammentun. Micha Brumlik war bis zu seiner Emeritierung Professor an der Goethe-Universität Frankfurt. Als Jugendlicher war er Mitglied einer zionistischen Jugendorganisation und hat 2 Jahre in Israel in einem Kibbutz gelebt und gearbeitet. Er hat Israel kritisiert und verteidigt und er ist einer der führenden deutschen Spezialisten zur Geschichte und gegenwärtigen Situation des Judentums. Sein Vortrag hat den Titel Jüdischer Fundamentalismus, ein Produkt der Moderne. Er hat ihn am 5. Juli 2017 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München gehalten.
Ich will das jetzt im Folgenden so halten, dass ich mit 2, 3, 4 anekdotischen Bemerkungen beginne. Dann nochmal, obwohl Sie das alles schon kennen, ein paar grundsätzliche Worte darüber verliere, was denn Fundamentalismus ist. Also, die 3, 4 anekdotischen Vorbemerkungen, dass ich mit einem Freund, Professor Nathan Schneider, er ist inzwischen Israeli, lehrt an einem College in der Nähe von Tel Aviv und forscht jetzt in Wien am Simon-Wiesenthal-Zentrum, geredet habe, hat er mich gefragt, was ich an diesem Wochenende mache. Und ich sagte ihm, ich werde in München einen Vortrag über jüdischen Fundamentalismus halten, wo er gesagt hat, nein, das kannst du gar nicht, das gibt's nicht. Er sagt, warum nicht? Naja, wir haben doch keine heiligen Schriften, in denen genau gesagt wird, was politisch gemacht wird. Und da hat er natürlich als Hintergrundfolie ein bisschen einfach den Islamismus gehabt. Beispiel 1. Beispiel 2, nachher zeige ich Ihnen Bilder. Wie jedes Jahr, seit einigen Jahren, fand am 23. Juni in Berlin die nun wirklich von einem Fundamentalisten erfundene Al-Quds-Demonstration statt. Also, das ist ein von Ayatollah Khomeini eingeführter Gedenktag, dass die heilige Stadt Al-Quds, Kodesh, zu Unrecht vom Staat Israel okkupiert und besetzt wird und befreit werden müsste. Dieses Jahr gab es keine im engeren Sinne antisemitischen Parolen, sondern nur antizionistische. Vielleicht können wir das nachher diskutieren, was der Unterschied ist. Die Pointe ist aber, wie jedes Jahr, wurde auch dieses Jahr die Al-Quds-Demonstration von einer Gruppe ultraorthodoxer Juden aus Großbritannien eröffnet. Das sind Leute, die aus unterschiedlichen Gründen, darüber werde ich noch reden, der Meinung sind, dass es ein Frevel ist, dass Juden vor der Ankunft des Messias, des Moscheach, die Rückkehr ins gelobte Land vollzogen haben. Wenn Sie, was Sie in München wahrscheinlich nicht tun werden, denn doch mal die FAZ lesen, dann können Sie heute auf der Wissenschaftsseite einen interessanten Bericht aus Jerusalem lesen, dass nämlich die dortige Regierung, weil sie doch gerne die immer größer werdende Gruppe der Ultraorthodoxen produktivieren will, denen den Zugang zu den Universitäten erleichtern will. Mit der Folge, dass nun die Universitäten, die staatlichen, aber die privaten reden wir in diesem Zusammenhang überhaupt nicht, dass die staatlichen Universitäten per Staatsgesetz gezwungen werden, zum Teil, nicht ausschließlich, getrennte Kurse für Männer und Frauen einzurichten. Das ist eine parlamentarische Demokratie in der Stadt Israel. Ja, und also ansonsten bin ich noch ganz hin und weg, weil ich gestern Abend, wenn Sie wollen, auf einer Prinzenhochzeit gewesen bin. Es gibt diese Sekte, ob ich sie als Fundamentalisten bezeichnen will, darüber müsste man reden, der sogenannten Lubavitcher Chassidim, deren Rebbe Menachem Mendel Schneerson 1994 gestorben ist. Das sind orthodoxe Juden, ultraorthodoxe Juden, die so eine Art innere Mission im Judentum betreiben. Und die Tochter dieses Vertreters in Berlin heiratete gestern den Sohn des Lubavitcher Oberrabbiners von Moskau in einem der größten Hotels Berlin mit bestem koscherem Essen vor 800 Gästen. Und am Ende, das ist immer das Schöne an chassidischen Hochzeiten, ekstatischen Tanzen allerdings, und das gehört auch dazu, Männer und Frauen getrennt. Ist das Fundamentalismus? Darüber wäre zu reden. Ich zeige Ihnen jetzt mal zur Einstimmung in unser Thema eine ganz andere Folie. Das ist der dritte Tempel, meine Damen und Herren. Er steht freilich nicht in Jerusalem, sondern in São Paulo und ist 1:1 von den Pfingstlern dort errichtet worden. Also das scheint 1:1, soweit man das genau rekonstruieren kann, der herodianische Tempel gewesen, der dann im Jahr 70 von den Römern zerstört worden ist und um dessen Überreste Mauern, die zu den Pferdeställen des Herodes gehörten, derzeit in Israel ein Kulturkampf tobt. Ein Kulturkampf derart, dass das israelische Kabinett Netanyahu an der Spitze aus Sorge um seine Koalition den ultraorthodoxen Koalitionspartnern nachgegeben hat und untersagt hat, dass dort ein Gebetsraum für Männer und Frauen eingerichtet wird. Und jetzt nehme ich das Wort in den Mund. Jüdische Fundamentalisten wollen, dass ein solcher Tempel auch in Jerusalem wieder errichtet wird. Das ist eine Fotomontage, die einigermaßen getreulich versucht zu zeigen, wie das aussehen könnte, wenn der dritte Tempel in Jerusalem tatsächlich erbaut wird. Man versteht dieses ganze Phänomen nicht, wenn man sich nicht auch mit der Geschichte des Zionismus auseinandersetzt, einer letztlich säkularen, laizistischen Bewegung, die Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist und zum Ziel hatte, der Judennot in den Ländern sowohl des Westens, wo der Antisemitismus eher gesellschaftlicher Natur war, und in den Ländern des Ostens, dem Zarenreich und Rumänien, wo er gewalttätig und mörderisch war, dadurch zu entgehen, dass man einen eigenen Nationalstaat gründet. Der Zionismus war von allem Anfang an durchaus antiklerikal und zum Teil auch antireligiös, von rechts bis links. Es gab aber eine Persönlichkeit, die dem widersprochen hat, der erste Oberrabbiner von Palästina, Abraham Isaac Cook, der ein bisschen zu viel Hegel gelesen hatte und die geschichtsphilosophische Spekulation hatte, dass ausgerechnet die atheistischen Pioniere in den Kibbuzim, Männer und Frauen, das Werkzeug der Geschichte seien, das Volk Israel in einem prozessual verstandenen messianischen Prozess wieder zu beheimateten. Das ist Abraham Yitzchak Kuk. Und ein Teil seiner Anhänger, die unternehmen noch heute alle möglichen Anstrengungen, den Tempeldienst so getreu wie nur möglich wieder einzurichten, bis hin zur Züchtung bestimmter Opfertiere, etwa der berühmten roten Kuh. Und es sind natürlich alle von der Überzeugung getragen, dass es sowas wie Palästina eigentlich nicht gibt und niemals gegeben hat. Das lohnt eine etwas nähere Erwiderung, auch um der historischen Genauigkeit willen. Einige von Ihnen, die sich also auch mit den religiös getönten Auseinandersetzungen um den Israel-Palästina-Konflikt beschäftigen, werden gehört haben, dass etwa der lutherische Bischof von Bethlehem, also das ist ansonsten ein sehr vernünftiger Mann, Mitri Raheb, in einer befreiungstheologischen Form sagt, dass Jesus ein Palästinenser war. Haben Sie sagen, andere haben auch schon gesagt, Jesus war ein Schwarzer oder eigentlich war es eine Frau. Aber diese Aussage ist nun besonders falsch, und zwar aus einem schlicht philologischen Grund. Denn dieser Landstrich, Judäa, so kennen Sie es auch aus dem Neuen Testament, wurde keinen Tag vor der Niederschlagung des Bar Kochba-Aufstandes im Jahre 135 christlicher Zeitrechnung von den Römern als Palästina bezeichnet. Das hieß vorher einfach Judäa. Und wenn man sagen will, also was Jesus für ein Volksgenosse ist, also würden wir einfach sagen, das war ein Judäa, also ein Palästinenser, war er philologisch betrachtet jedenfalls nicht. Ich will nur daran erinnern, der Bar Kochba-Aufstand wird niedergeschlagen, den Juden wird verboten, also nach Jerusalem zu wallfahrten, und Jerusalem wird zur Stätte des kapitolinischen Sonnengottes Elia Capitolina erklärt. Was aber nichts daran änderte, dass die religiöse Sehnsucht von Jüdinnen und Juden über die Jahrhunderte weg in der Diaspora sich auch in ihren Gebeten, das können Sie in jedem Siddur, in jedem Gebetsbuch nachlesen, immer und wieder auf Eretz Israel und Jerusalem bezogen haben. Und deswegen, das haben Sie natürlich alle in den Zeitungen gelesen, war für eine bestimmte Gruppe der Sieg im Junikrieg des Jahres 1967, das ist jetzt ganz genau 50 Jahre her, ein Zeichen, ein Fingerzeig Gottes. Denn Israel in den Grenzen von 1967, nach dem Unabhängigkeitskrieg 47-48, das waren ohnehin, also militärisch darüber müssen wir gar nicht reden, keine besonders gut verteidigbaren Gebiete. Vor allem aber, wer siedelte zu biblischen Zeiten dort, wo so das Herz des modernen Israel schlägt, also in Aschkelon oder in Tel Aviv, da saßen die Philister. Jehudim, Am Israel, das Volk Israel, die siedelten, wie das dann heißt, in Jehuda veShomron, in Judäa und Samaria. Und nun gab es in Israel eine Reihe von Parteien, von rechts nationalistisch bis links sozialistisch bis kommunistisch, alle mehr oder weniger zionistisch. Und es gab auch eine, ich würde sagen, JDU, Jüdisch-Demokratische Union. Also es war so eine kleine religiöse Partei, die immer mit den Sozialdemokraten paktiert hat, aber die eine sehr aktivistische Jugendbewegung hatten, die Bnei Akiva, die Söhne Akivas, und Rabbi Akiva war wiederum im frühen 2. Jahrhundert einer der wichtigsten Gestalten des entstehenden rabbinischen Judentums. Und das war einer von denen, der abgesehen von all seinen sonstigen Verdiensten, wir reden über das frühe 2. Jahrhundert, der Meinung war, dass der abenteuerliche Revolutionär gegen die Römer, Shimon bar Kochba, der Messias gewesen ist. Und zwar haben die rabbinischen Gelehrten die anderen Akiva immer wieder gewarnt. Die werden sagen, also weißt du, also bevor das der Messias ist, wird Gras auf deinen Wangen wachsen. Aber das hat ihn nicht überzeugt und er ist an diesem Irrglauben gestorben. Gleichwohl die Jugendorganisation der Nationalreligiösen Partei, das waren die Bnei Akiva, und die gründeten mit dem Sieg der israelischen Armee im Sechstagekrieg den Block der Getreuen, den Gush Emunim. Da haben sie diese Gush Emunim-Leute, und einer der wesentlichen Vertreter kam sogar irgendwie auch aus Deutschland. Das war ein Mann namens Moshe Levinger, der dann in der Patriarchenstadt Hebron Heimat genommen hat. Rabbiner Moshe Levinger, 1935 geboren, war ursprünglich ein sozial gesonnener und geradezu sozialistisch eingestellter Mensch. Er lebte in einem Kibbutz und studierte ab 1962 für einige Jahre in einer Yeshiva, also einer rabbinischen Akademie, einer talmudisch-rabbinischen Akademie, die jedoch in vielen Fällen den herkömmlichen akademischen Kriterien nicht genügte. Warum ist das so in diesem Yeshivot? Das Lernen geht dort zwar extrem intensiv, aber in keinster Weise quellenkritisch vor sich, dazu aber kasuistisch höchst genau. Das Studium wird auch nicht mit einem förmlichen Abschlussexamen beendet, sondern nach Gutdünken der an diesen Akademien lehrenden Rabbiner. Sind Sie der Meinung, dass ein Student innerhalb von 3,5 oder 4 Jahren genug gelernt hat, erteilen Sie ihm die rabbinische Ordination. Und dieser Moshe Levinger besetzte kurz nach dem Ende bzw. nach den Waffenstillstandsverhandlungen des Junikrieges von 1967 in der Stadt Hebron, der Stadt der Patriarchen von Abraham und Sarah, ein Hotel und hat seither, 50 Jahre, mit seinen Anhängern die Stadt nicht mehr verlassen. Diese wenigen Siedler leben dort in abgezirkelten, vom israelischen Militär bewachten Zonen inmitten einer feindseligen Bevölkerung, die sie selbst palästinensisch zutiefst verachten. Und einer der Begründer der Bewegung war der Sohn des vorhin genannten Rav Kook, Zvi Yehuda Kook, der aus einer Yeshiva kam, Yeshiva Merkaz HaRav, die Yeshiva Zentrum des Rav, und der wird bis heute verehrt in, wie ich finde, geradezu götzendienerischer Weise. Er lebt nicht mehr. Er war der Gründer dieser Bewegung. Und dann ist eine fatale Figur, das ist das Grab von Zvi Yehuda Kook. Nun sehen Sie ein weiteres Grab, Baruch Goldstein, auch eine wichtige, fatale Figur. Das ist das Grab des aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammenden Arztes Baruch Goldstein, der 1994 in Hebron mit einer Maschinenpistole bewaffnet 29 betende muslimische Palästinenser am überlieferten Grab Abrahams in der Höhle Machpela erschossen hat und dabei auch selbst ums Leben kam. Und dieser Goldstein repräsentiert jene politisch eher rechtsstehenden jüdisch-amerikanischen Siedler, die zum Beispiel aus Brooklyn, den USA, nach Israel gekommen sind. Er entstammt einem jüdischen Milieu, das sozial minder arriviert war und in diesen Konflikten zwischen Schwarzen und Juden in Brooklyn groß geworden ist. Goldstein wird, und das ist auch man kann nur sagen, ganz unjüdisch eigentlich, von seinen Anhängern als Märtyrer verehrt. Sein Grab ist eine Kult- und Pilgerstätte. Baruch Marzel, das ist auch so ein Mann, eine wichtige Figur in der Siedlerbewegung. Jetzt, wenn man sich die ansieht, und das sind inzwischen mit der Altstadt, dem Ostteil von Jerusalem, alles in allem etwas mehr, wie ich schätze, eine halbe Million Menschen, weswegen man lange diskutieren kann, ob die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung noch überhaupt eine Chance hat, dann sind das liebenswerte junge Leute. Hier haben Sie so eine Siedlerfamilie. Das ist immer so eine Mischung, aber da kommt es auch her. Das sind dann zum Teil rekonvertierte Hippies, also nicht religiös rekonvertiert, sondern so von der Lebensform. Da haben Sie da hinten Judäa und Samaria. Dann haben Sie so eine junge orthodoxe Frau, dass sie orthodox ist. Das sehen Sie daran, dass sie eine Art Kopftuch trägt. Und der junge Mann trägt die Schläfenlocken, eine gehäkelte große Kippa. Und aus diesen verschiedenen Siedlungen ist nun hervorgegangen eine Bewegung, die als besonders aggressiv gibt, weil sie immer und wieder gelegentlich Palästinenser, auch nicht radikale Palästinenser, angreift, manchmal sogar umbringt, die sogenannte Hügeljugend, die Noah HaGivaot. Da haben Sie zwei von denen. Die sind in diesen Siedlungen geboren, sind dort indoktriniert und vertreten das ganz und gar. Und wenn dort etwas wächst, dann ist es der Hass gegen, wie ich finde, vernünftige jüdisch-israelische Politiker, die einen Teil der Westbank zurückgeben wollten. Das war nicht zuletzt Yitzhak Rabin, der 1995 von einem immer noch im Gefängnis sitzenden jungen Mann namens Yigal Amir ermordet wurde. Yigal Amir war 27 Jahre alt, Student der Rechte an der privaten religiösen Bar-Ilan-Universität. Er ermordete Yitzhak Rabin, um zu verhindern, dass der damals in Oslo eingeleitete Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern fortgesetzt wurde. Yigal Amir behauptete, von einem inoffiziellen rabbinischen Gerichtshof eine entsprechende Tötungserlaubnis erhalten zu haben. Sowas finden Sie im talmudischen Recht, das aus dem 3. Jahrhundert der Zeitrechnung stammt, tatsächlich. Demnach sei Yitzhak Rabin ein Rodef gewesen, also so der traditionelle hebräische Ausdruck für einen Verfolger, einen Vernichter, einen Todfeind des jüdischen Volkes. Und da haben Sie jetzt hier auch ein Bild der Demonstration gegen Rabin in Oslo. Also guilty crimes against the Jewish people, Blood Brothers, Rabin und Arafat, und dann beinahe antisemitisch zu nennende Masken mit der Nase von Arafat. Aber die haben dort eine gute Zeit. Diese Hügeljugend habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt, also das sind so Männlichkeiten. Und die treten auch dafür ein, in Graffiti und anderem. Palestine never existed and never will. Und manchmal, das gibt es hier natürlich auch, obszöne Schmierereien an Wänden. Arabs to the gas chambers. Also da wächst schon der Hass. Ich will und kann das nicht beziffern. Ich glaube nicht, dass das sehr viele Leute sind. Aber es ist eine qualifizierte, wie haben wir das früher in Deutschland genannt, kleine, radikale, nicht ungefährliche Minderheit. Aber das ist jetzt nur die eine Hälfte des jüdischen Fundamentalismus. Die anderen finden Sie unter den bereits genannten ultraorthodoxen Antizionisten. Nicht zuletzt den Satmarer Chassidim. Wenn sich mal also mit den Haredis, also den Ultraorthodoxen und ihren verschiedenen Gruppen auseinandersetzen. Das ist eine Bewegung, die im 18. Jahrhundert in Russisch-Polen entstanden ist. Dann verehren die nicht nur ihre Führungsfiguren, ihre charismatischen Führer, sondern sind ganz im Gegenzug zu dem anfangs genannten Rav Kook antizionistisch. Eine Gruppe ist besonders radikal, die sind nach dem Krieg in die USA gekommen, nachdem sie die Shoah in Ungarn in einigen wenigen Fällen überlebt haben, die Satmarer Chassidim. Wenn Sie so ein Phänomen näher interessiert, kann ich Ihnen ein Buch empfehlen, das jetzt jüngst als Taschenbuch rausgekommen ist, von einer jungen Frau, auf Deutsch, Deborah Feldmann, das heißt Unorthodox. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die heute mit ihrem 5-jährigen Sohn im Alter von 28 in Berlin lebt, kürzlich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, die in New York, Williamsburg aufgewachsen ist. Und sie schildert, wie sie in diesen sehr engen Bezügen sich selbst, deswegen hat mich das als ehemalige Erziehungswissenschaftler interessiert, das ist ein Bildungsroman, durch die verbotene Lektüre viktorianischer Frauenromane aus diesem Milieu befreit hat. Der Gründer der Satmarer Chassidim war Rabbi Yoel Teitelbaum, der Meinung war, dass die Shoah, der Holocaust, die Strafe Gottes für Zionismus, Liberalismus und Reformjudentum gewesen ist. Daran halten die bis heute fest und deswegen eröffnen einige ihrer Mitglieder Jahr für Jahr die Al-Quds-Demonstration unter anderem in Berlin. Das sind Gruppen, in denen die Trennung von Männern und Frauen, die Wohlanständigkeit, wir würden auf Deutsch sagen die Keuschheit, auf Hebräisch die Zniut, eine große Rolle spielt. Diese Frauen dürfen nichts von ihrem Körper zeigen, knöchellange Röcke, verdeckte Arme. Es gibt ein paar ganz verwirrte Schäfchen in Hebron, die sogar auf den Gedanken kommen, dass man eigentlich eine Burka tragen muss. Aber das sind wirklich nur sehr wenige. Aber hier haben Sie ein Bild dieser keuschen, ultraorthodoxen Frauen, die ganz gut gelaunt sind. Und Hochzeiten, von denen ich gestern Abend auf einer war, aber bei den Lubavitchern, die sind liberaler, das sieht dann so aus. Und das ging bei einigen von diesen antizionistischen Fundamentalisten Anfang der 2000er Jahre, bei einem einzigen, so weit, dass sie sich tatsächlich auf einer Holocaust-Leugnungskonferenz bei Ahmadinejad in Teheran haben blicken lassen. Das ist Teheran. War einer, Rabbi Moshe Hirsch, der freilich inzwischen ausgeschlossen worden ist, weil die Holocaust-Leugnung denn doch zu krass gewesen ist. Aber wenn Sie mal wissen wollen, wie das aussieht, dann sehen Sie es hier. Das war vor 7 Jahren, 2010. State of Israel in Anführungszeichen, Heresy, Abweichung, Murder and Theft. Und daneben steht Judaism forbids oppressions of Palestinians. Das ist am Central Park in New York. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und nach so einer Demonstration angesprochen und habe gesagt, also jetzt ist ja alles schön und gut, aber wo sind eure Quellen und Belege für diese Haltung? Und tatsächlich gibt es in der rabbinischen Literatur, späteste Antike, frühestes Mittelalter, eine rabbinische Auslegung zum Lied der Lieder, Midrash Shir HaShirim, eine entsprechende Deutung. Einige von Ihnen werden das wissen. Es ist bis heute, quellenkritisch gesehen, ein Rätsel, wie dieses hocherotische, kananäische Hochzeitslied also in den biblischen Kanon reingekommen ist. Wir stellen uns die Rabbanim ja immer als alte Männer mit weißen Haaren vor, aber das waren vermutlich Leute, die Mitte 30 gewesen sind. Also die hatten das schon auch irgendwie ein Händchen, also auch für die erotischen Qualitäten. Aber bewahren konnte man das nur, indem man es religiös umgedeutet hat, als Metapher der Liebe zwischen Gott und dem Volk Israel. Und in dem Lied der Lieder, Canticum Canticorum, gibt es dann wiederholte Äußerungen, bedränge die Liebe nicht, sie soll sich von selbst entwickeln. Und daraus haben dann einige Rabbinen, spätestens Antike, frühestes Mittelalter gemacht, ja, es mögen auf keinen Fall das Volk Israel wieder nach Palästina heraufziehen. Es möge auf keinen Fall die Wut oder die Laune der weltlichen Mächte schüren und die weltlichen Mächte mögen das Volk Israel in Frieden lassen. Und auf diesen Midrash Shir HaShirim stützen die sich. Und das ging, ich habe es eben gezeigt, die Folie hätte ein bisschen eher kommen müssen, so weit, dass der eine sich auch mit Ahmadinejad getroffen hat. Da ist der Beweis, wie gesagt, inzwischen ausgeschlossen. Aber ein älterer von denen hat es auch noch mal 2012 gemacht. Und die Satmara sind auch noch 2013 so rumgelaufen. So, dass man von einem antizionistischen Fundamentalismus sprechen kann. Und es dann eine interessante Diskussion ist, Sie werden ja über den Bericht der Bundesregierung zum Antisemitismus gelesen haben, dass der sich heute weitgehend auf der politischen Ebene nicht mehr mit altmodischen Verschwörungstheorien oder sowas beschäftigt, sondern mit Kritik am Staat Israel. Und da muss man dann immer sich mit dem schwierigen Thema auseinandersetzen, ob das jetzt Antisemiten sind, was ich nicht finde. In den 70er Jahren hat man das auch so gesehen, aber da hat man dann natürlich gesagt, das sind selbsthasserische Juden, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil sie ja das Judentum, das sie selbst leben, in keiner Weise hassen, sondern im Gegenteil der Meinung sind, dass sie alleine die richtige Lesart unter Bezug auf diesen Midrash Shir HaShirim vertreten. Das hatten wir auch schon vor 3 Jahren in Berlin so. Ich zeige noch ein paar Bilder, um das zu verdeutlichen. Das war 2014. Israel repräsentiert die Juden nicht. Dann nehmen wir einen Palästinenser mit Arafat-Tuch, Zionismus und Judentum sind extreme Gegensätze. Und dann wieder einer mit so einem hybriden Gebetsschal in Form einer Kefia. Judentum lehnt Zionistenstaat ab, verdammt seine kriminellen Besetzungen und Belagerungen. Und im Hintergrund, weil die damals schon wussten, dass das nicht gut geht, kommt dann die Aussage, die jetzt auch dieses Jahr dominiert hat, ich habe das nicht mehr fotografiert, sehen Sie hinten auf dem Wagen, nichts ist antisemitischer als Zionismus. Noch einmal Bilder von 2014 und wie man das dann immer so hat, da gibt es dann auch so eine politische Form, entschuldigen Sie den Ausdruck, des Kindesmissbrauchs, kleiner Junge, offenbar ein palästinensischer Junge aus Berlin, Sonderlehr oder so, Zionismus ist Rassismus. Und da haben sie nochmal, nichts ist antisemitischer als Zionismus. So, dass man, und ich komme zum Schluss, fragen kann, ob diese beiden Gegensätze, die sich nun wirklich nicht anziehen, sondern in einer negativ-dialektischen Verbundenheit stehen, mit ihrem Traum von der Errichtung einer erneuten Gottesherrschaft im Land Israel und der Wiedererrichtung des Tempels, weil das wollen beide, nur die einen wollen warten und die anderen wollen es selbst machen, ob das ein Wunsch oder ein Albtraum ist. Soweit. Und damit darf ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.
Das war Micha Brumlik über fundamentalistische Strömungen im Judentum. Sein Vortrag hatte den Titel »Jüdischer Fundamentalismus – ein Produkt der Moderne«. Er hat diesen Vortrag am 5. Juli 2017 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.